Liebe Freunde, es war einmal ein Volk, das baute eine Mauer in der Hauptstadt seines Landes. Zunächst war das die Idee eines einzigen Mannes. Er hat erst seine Idee absolut geheim gehalten. Nicht einmal den Rat der Hauptstadt hat er eingeweiht. Und als der Mauerbau dann losging, da war das ein ganz merkwürdiger Anblick. Die Hälfte der Leute arbeitete an der Mauer und die andere Hälfte stand dahinter mit Waffen und mit Panzern. So steht's in der Bibel. Die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit. Das Volk, von dem ich spreche, ist das jüdische Volk. Die Stadt, von der ich rede, ist die Stadt Jerusalem. Die Zeit des Mauerbaus ist das Jahr 445 vor der Geburt von Christus. Nachzulesen beim Propheten Nehemia. Und wer von euch die fortlaufende Bibel lese, liest, der hat das ja alles in der letzten Woche auch schon gelesen. Wir wollen uns heute gar nicht mit dem Mauerbau befassen, sondern mit der Zeit, die danach kam. Es kam nämlich danach zu einer riesenhaften Volksversammlung. Und wie das so ist bei großen Volksversammlungen, da weiß man ja oft nie so genau, was eigentlich kommt. Es sind Unwägbarkeiten dabei, was eigentlich passieren wird. Und bei dieser Volksversammlung ist etwas passiert, was ich noch von keiner anderen Volksversammlung gehört habe. Da wurde nämlich aus der Bibel vorgelesen. Das ist ja schon ungewöhnlich genug und die Zeitdauer ist noch ungewöhnlicher. Die fingen früh bei Sonnenaufgang an und hörten erst mittags wieder auf. Und damit die Massen den Bibelvorleser gut verstehen konnten, da hatten die ihm eine hölzerne Kanzel gebaut. Das ist das erste Mal, dass so ein Ding in der Bibel erwähnt wird, sozusagen die Urform unserer Kanzeln. Auch nicht so klein wie der Eiernapp hier oben, sondern das war ein großes hölzernes Ding, so wie das Podium, auf dem ich hier stehe. Da stand nämlich der Esra, der die Bibel vorlas, drauf und links und rechts von ihm, wie sonst hier die Band, standen seine Mitarbeiter neben ihm. Und diese Bibelstunden bzw. Bibeltage, die wurden an den folgenden Tagen fortgesetzt. Das ging immer weiter. Es gab so eine richtige Bibelbegeisterung. Die Leute konnten überhaupt nicht genug davon kriegen. Ich weiß ja nicht, ob du schon mal länger als 5 Minuten in deine Bibel reingeguckt hast. Oder ob du schon mal ein paar Stunden oder ein paar Tage hintereinander gelesen hast. Aber ich weiß, dass jeder, der das macht, ganz neue Erfahrungen macht. Wenn Menschen sich intensiv mit der Bibel befassen, hat das immer ganz konkrete Folgen. Das liegt nämlich daran, dass die Bibel nicht ein Buch ist wie jedes andere, sondern die Bibel ist das Wort Gottes. Und Gott hat gesagt, dass sein Wort nie leer, also nie wirkungslos zurückkommen wird. Gottes Wort hat immer eine Wirkung. Und damals war die Wirkung des langen Bibellesens eine Bußbewegung. Die Bibel ist nämlich wie so ein Spiegel. Wenn du früh mal flüchtig in deinen Spiegel reinguckst, du siehst ja meistens nichts Genaues, aber wenn du intensiv reinguckst, da siehst du dann Krähenfüße und Pickel und unordentliche Haare und sowas. Wenn du bloß mal so kurz früh auf die Schnelle in die Bibel reinsiehst, da hat das meistens für dein Leben keine Konsequenzen und keine Bedeutung. Aber je länger du in die Bibel reinsiehst, umso deutlicher erkennst du dich selbst. Du entdeckst auf einmal in deinem Leben Dinge, die du vorher glatt übersehen hast, die dir jetzt nicht mehr gefallen, die du unmöglich findest, für die du dich vielleicht sogar schämst. Also ohne Bild gesprochen, wenn du in der Bibel liest, erkennst du deine Sünden. Du siehst auf einmal klar, was in deinem Leben falsch gelaufen ist. Und du erfährst außerdem aus der Bibel, dass es für deine Schuld eine Vergebung gibt. Ganz egal, wie groß die Schuld ist. Und das ist überhaupt das Beste an der Bibel. Die Bibel zeigt dir deine Schuld nicht, um dich fertig zu machen, sondern um dich bußfertig zu machen. Die zeigt dir nicht nur erbarmungslos deine Schuld, sondern sie zeigt dir voller Erbarmen den Ausweg aus der Schuld. Und dieser Ausweg, das ist der Weg zu Gott. Und dieser Weg zu Gott, der heißt Jesus. Denn Jesus hat mal gesagt, ich bin der Weg und niemand kommt um mich herum zu Gott. Der Ausweg aus der Sackgasse der Sünde, das ist der Rückweg, das ist die Umkehr, das ist die Bekehrung zu Jesus. Nimm Jesus an und die Schuld, die du in deinem Leben auf dich geladen hast, bist du los. Die geht dich dann nichts mehr an, das ist dann sein Problem. Nicht mehr deine Sache, sondern dann kann er sich damit abschleppen. Die Schuld, die auf dem Volk Israel lag, war riesenhaft. Gott hatte dieses Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit. Der hatte es durchs Rote Meer durchgeführt, zu dem Volk geredet, ihm seine guten Gebote gegeben, ihm Brot zu essen gegeben, ihm Wasser aus dem Felsen gegeben. 40 Jahre lang, so heißt es hier bei Nehemia im Kapitel 9, 40 Jahre versorgtest du sie in der Wüste. Es war wirklich ein Weg durch die Wüste, es war kein leichter Weg. Aber Gott hatte dafür gesorgt, dass das Leben immerhin möglich war. Aber das Volk war undankbar, es war ungehorsam und unverschämt. Das Volk hat sich damals von Gott abgewandt und einem platten Materialismus zugewandt. Die haben sich ein goldenes Kalb hingestellt und gesagt, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Sie haben Gott gelästert, sie haben seine Gebote übertreten, sie haben seine Propheten getötet. Die Propheten, das waren Männer, die immer wieder im Auftrag Gottes zum Volk kamen, ihm sozusagen den Spiegel von Gottes Wort vors Gesicht hielten und sagten, so seht ihr aus und so müsst ihr euch ändern, kehrt um, bekehrt euch. Aber das Wort Bekehrung, das war für die Menschen in Israel damals wie ein rotes Tuch. Das wollten die nicht hören, denn Bekehrung im Sinne der Bibel, das heißt Umkehr, Veränderung, Sinnesänderung, neues Denken. Und davon wollten sie nichts wissen. Und als die Propheten dem Volk ins Gewissen geredet haben, da haben sie sich Ruhe verschafft, indem sie die Propheten abgeschafft haben. Aber wer kritische Stimmen abschafft, der schafft damit das Problem nicht aus der Welt, sondern der schafft nur neue Probleme. Seltsamerweise hat das Volk damals jedes Mal, wenn es mit Nachbarn Zoff gab, bei Gott wieder Sturm geklingelt, um Hilfe gebeten. Und seltsamerweise hat Gott immer wieder geholfen. Immer und immer wieder hat Gott sie erhört, wenn sie in Not waren. Und wenn dann Ruhe eintrat, da haben sie dann den lieben Gott gleich wieder vergessen. Und so ging das immer hin und her. Und Gott hat in seiner unvorstellbaren Barmherzigkeit ihnen immer wieder vergeben. Nehemia, Kapitel 9, Vers 29. Und du vermahntest sie, um sie zu deinem Gesetz zurückzuführen, aber sie waren stolz und gehorchten deinen Geboten nicht und sündigten an deinen Rechten, durch die der Mensch lebt, wenn er sie tut, und kehrten dir den Rücken zu und wurden halsstarrig und gehorchten nicht. Diese Beschreibung des jüdischen Volkes aus der Zeit von 2500 Jahren her, das ist gleichzeitig die Beschreibung aller Menschen. Hier hält die Bibel uns ein Spiegelbild vor die Augen. Stolz, stur und ungehorsam. Es ist heute das gleiche Lied und es ist heute das gleiche Elend wie damals. Die Menschen sind zu stolz, sich der Autorität Gottes unterzuordnen. Sind zu stur, einen Fehler zuzugeben. Zu ungehorsam, um sich nach Gottes Geboten zu richten. Mit einem Wort, sie kehren Gott den Rücken zu. Gott heißt es heute, das ist doch ein Märchen aus der Kinderstube der Menschheit. Das haben wir doch längst hinter uns. Gebote, das ist doch eine unverschämte Forderung, das ist eine Eingrenzung unserer persönlichen Freiheit. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Prediger, die uns vor dem Gericht Gottes waren, das sind arme Irre. Die haben wir nicht nötig. Wisst ihr, Gott lässt sich eine ganze Menge, eine ganze Weile lang gefallen. Aber wem es nicht gefällt, mit Gott zu leben, dem erfüllt Gott schließlich seinen Wunsch. Wenn jemand Gott den Rücken kehrt, dann ist Gott nicht so, dass er vor Wut mit der Faust reinschlägt, sondern zieht Gott vor Traurigkeit, weil sein Liebesangebot nicht beachtet worden ist. Da zieht er wegen seiner verschmähten Liebe seine Hände einfach zurück. Gott zwingt keinen mit der eisernen Faust bei ihm zu bleiben. Wer gehen will, kann gehen. Und wer sich nicht von Gottes Hand führen lassen will, der kann es ja auf eigene Faust versuchen. Solche Menschen lässt Gott gehen. Und im Römerbrief, da heißt es einmal, dass Gott die gegen ihn rebellierenden Menschen dahin gegeben hat. Und hier bei Nehemia, da steht genau das gleiche Wort. Darum hast du sie dahin gegeben in die Hand der Völker in den Ländern. Hinter diesem kurzen Satz, da steckt eine lange Geschichte der Erniedrigung des Volkes Israel. Deportation nach Babel, Leben in der Gefangenschaft, immer unter der Kontrolle anderer Siegermächte, keine nationale Souveränität, keine Freiheit. Aber jetzt kommt nicht die übliche Kritik an Gott. Warum hast du das zugelassen? Warum hast du uns dieses Schicksal gegeben? Sondern jetzt, nach intensivem Bibelstudium und nach Studium der Güte Gottes in der Geschichte, da kommt es zu einer großen Erkenntnis. Nachdem Esra dem Volk tagelang das Wort Gottes wie ein Spiegel vorgehalten und gelesen hat, da erkennen sie: Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Denn du hast Recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. Es ist eine Katastrophe, wenn jemand von sich sagt: Ich irre mich nie. Ich habe immer Recht und Unrecht haben nur die anderen. Es ist ein Fortschritt, wenn jemand zu seinen Kritikern sagt: Ich gebe zu, auch ich habe etwas falsch gemacht. Es ist das Größte, wenn ein Mensch zu Gott sagt: Ja, Herr, du hast Recht und ich habe Unrecht. Wenn einer endlich seinen Widerstand aufgibt, wenn das Gemecker, das Genöle, das Gekämpfe gegen Gott aufhört. Wenn einer seine Kritik einstellt und sagt: Ich habe in meinem Leben das bekommen, was mir wirklich zusteht. Du hast Recht und ich habe Unrecht. Wenn du so weit bist, da bist du reif für die Vergebung. Und das ist das Ziel, auf das Gott hinarbeitet, auch in deinem Leben. Gott will nicht, dass du stehen bleibst bei der Schulderkenntnis. Und er will auch nicht, dass du stehen bleibst bei der Reue. Sondern er will, dass du dich fallen lässt in seine Arme und seine Vergebung annimmst. Es gibt Menschen, die denken, sie wären okay und sie hätten keine Sünde und hätten auch keine Vergebung nötig. Und es gibt Menschen, die leiden so unter ihrer Sünde, dass sie denken, es gibt für mich keine Vergebung. Was ich gemacht habe, ist zu schlimm. Die irren sich alle beide. Es gibt keinen Menschen ohne Sünde. Und es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden könnte. Die einzige Sünde, die dir nicht vergeben wird, ist die Sünde, die du nicht bekennst. Und deshalb rate ich dir: Lies die Bibel. Vergleich dein Leben mit der Bibel. Bekenne jede Schuld, die du erkennst. Das kannst du tun, indem du mit Gott ganz alleine darüber redest, ohne einen Zeugen. Und du kannst es auch tun, dass du deine Schuld vor Gott in Gegenwart eines Menschen bekennst. Das ist schwer. Aber das hat den großen Vorteil, dass du dann einen hast, der dir im Namen Gottes die Vergebung zusprechen kann. Welchen Weg du wählst, das ist deine Sache. Hauptsache, du wählst die Vergebung. Das ist nämlich die Hauptsache am Christenglauben. Gott will dir vergeben, damit du Frieden hast, damit dein Leben in Ordnung kommt. Ich möchte dich warnen: Gib deine Arroganz auf, indem du denkst, du hättest Vergebung nicht nötig. Und ich bitte dich, gib deine Skrupel auf, wenn du denkst, für dich wäre Vergebung nicht mehr möglich. Doch es ist nötig und es ist möglich. Gott wartet auf dich. Mit ausgebreiteten Armen wartet der gekreuzigte Christus am Kreuz auf dich. Dort hat er nämlich für deine Schuld bezahlt. Dort hat er die Strafe für deine Sünden auf sich genommen. Dort am Kreuz, so sagt die Bibel, ist Jesus für uns Gottlose gestorben. Wir, so heißt es hier in diesem Sündenbekenntnis, wir sind gottlos gewesen. Das ist das Sündenbekenntnis des jüdischen Volkes. Das ist das Sündenbekenntnis der Christen. Das ist der große Hammer. Denn die, die das sagen, das sind ja gerade die frommen, die gläubigen Menschen. Die sagen, wir sind gottlos gewesen. Also nicht einfach bloß die anderen, sondern es geht damit los, dass man sagt, wir. Die anderen, die werden dann allerdings auch noch mit Namen genannt. Und unsere Könige, Fürsten, Priester und Väter haben nicht nach deinem Gesetz getan und nicht Acht gehabt auf deine Gebote und Ordnung, die du ihnen hast bezeugen lassen. Und sie haben dir nicht gedient zur Zeit ihrer Macht bei all deiner großen Güte, die du ihnen erwiesen hast, in dem weiten und fetten Lande, das du ihnen gegeben hast, und haben sich nicht von ihrem bösen Tun bekehrt. Es ist hier von einem fetten Land die Rede, das heißt also von einem Land, das reich ist und schön. Das war unser Land auch einmal. Inzwischen sind die Wälder, durch die ich als Kind gewandert bin, entweder krank oder tot. Die Flüsse, in denen ich als Jugendlicher geschwommen bin, die sind vergiftet und stinkend. Und ich will gar nicht erst aufzählen, was in unserem Lande noch alles kaputt ist. Vom Straßennetz bis hin zu den einfallenden Städten. Bis zu den vielen Menschen, die so kaputt sind, dass sie einfach nicht mehr können. Und am kaputtesten sind die Medien, die das alles nicht wahrhaben wollen oder leugnen. Es gibt... Es haben vor ein paar Tagen einige Menschen aus unserem Land eine Resolution verfasst. Die haben die geschickt an ADN, Neues Deutschland, das Fernsehen der DDR, Rundfunk und so weiter. Leider haben unsere Medien das nicht veröffentlicht. Das sind Leute aus dem Bereich der Tanzmusik, Unterhaltungsmusik, Tamara Danz, Frank Schöbel, Gerhard Schöne, der ja oft in unserem Gottesdienst hier gesungen hat. Und in dieser Resolution, da haben die geschrieben, es geht nicht um Reformen, die den Sozialismus abschaffen, sondern um Reformen, die ihn weiterhin in diesem Land möglich machen. Dieses unser Land muss endlich lernen, mit andersdenkenden Minderheiten umzugehen. Vor allem dann, wenn sie vielleicht gar keine Minderheiten sind. Wir wollen in diesem Land leben. Und es macht uns krank, tatenlos mit ansehen zu müssen, wie Versuche einer Demokratisierung, Versuche der gesellschaftlichen Analyse kriminalisiert bzw. ignoriert werden. Wir fordern jetzt und hier sofort den Dialog mit allen Kräften. Wir fordern Änderung der unhaltbaren Zustände. Wir wollen uns den vorhandenen Widersprüchen stellen, weil nur durch ihre Lösung und nicht durch ihre Bagatellisierung ein Ausweg aus dieser Krise möglich ist. Leute, es geht jetzt nicht darum, dass wir einzelnen Leuten oder einzelnen Institutionen die Schuld für irgendwelche Einzelheiten zuweisen. Sondern es geht darum, dass wir alle einsehen, wir alle sind schuld. Mindestens dadurch, dass wir zu wenig für die gebetet haben, die in unserem Land die Verantwortung tragen und dass wir zu lange und zu feige geschwiegen haben. Wir aber, so hat damals das Volk Israel bekannt, wir aber sind gottlos gewesen. Und ohne dieses Sündenbekenntnis, da gibt es keinen Neuanfang. Aber gerade einen Neuanfang, den brauchen wir, damit nicht noch mehr kaputt geht. Wir sind ja noch nicht so kaputt, dass es keine Heilung mehr gäbe. Leute, es gibt einen Heiland und der heißt Jesus. Und ich weigere mich zu glauben, dass das ein Westgott ohne Visum ist, der in diesem Lande nichts zu melden hätte. Sondern ich glaube... Ich glaube, dass Jesus auch für die DDR zuständig ist. Und das ist übrigens der einzige Grund, warum ich in diesem Lande bleibe. Ich finde das beispielhaft. Ich finde das einfach beispielhaft. Und das hat mich in der vorigen Woche fasziniert, als ich das gelesen habe, wie das Volk Israel einen Neuanfang gemacht hat. Ein Volk fängt neu an. Durch Bekehrung. Sich zu Gott bekehren heißt aber nicht blauäugig über die gesellschaftlichen Verhältnisse einfach wegsehen. In die Beichte des Volkes, da mischt sich hier die Klage über die sozialen Missstände. Die Armen, die beugen sich vor Gott, aber sie rufen ihn gleichzeitig an um Hilfe gegen ihre Ausbeuter. Denn sie wissen, dass die Gerechtigkeit Gottes umfassend ist und Gott gegen die Unterdrücker für die Armen eintritt. Vers 36, siehe, wir sind heutzutage Knechte. Ihr müsst euch vorstellen, Israel war einmal ein freies Volk. Und obwohl es im Jahr 405 Israel wieder leben durfte und in Jerusalem leben durfte, da war es doch nur ein Satellitenstaat unter der persischen Knechtschaft. Siehe, wir sind heute Knechte und in dem Lande, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und Güter zu genießen, siehe, in ihm sind wir Knechte. Und all sein Ertrag bringt den Königen großen Gewinn, die du über uns gesetzt hast, um unsere Sünden willen. Und sie herrschen über unser Leiber und unser Vieh nach ihrem Willen. Und wir sind in großer Not. Von den 55 Jahren meines Lebens, da habe ich 40 in der DDR gelebt. Aber ich habe noch nie eine Zeit solcher Not erlebt wie in diesen Tagen. Wir sind in großer Not, weil die Menschen nicht mehr zu Dutzenden und nicht mehr zu Hunderten und nicht mehr zu Tausenden, sondern zu Zehntausenden das Land verlassen. Über 100.000 in diesem Jahr schon. Und man kann ja keinen Menschen mehr treffen, der nicht die Frage stellt, was ist hier los? Was soll noch geschehen? Was wird hier? Wir sind in großer Not. Und so viele DDR-Bürger sitzen nachts mit Tränen vor ihren Fernsehgeräten, wenn wir die Flüchtlingsströme sehen müssen und die Wasserwerfer. Wir weinen über unser Land und wir fragen uns, wo sind wir denn eigentlich hingekommen, dass ein Dialog nicht mehr nötig ist und dass man Wasserwerfer einsetzen muss. Wir sind in großer Not, weil die Angst in unserem Land immer größer wird. Mich hat heute einer gefragt, warum ich rumlaufe mit einer Zahnbürste hier drin. Das habe ich von Dr. Martin Luther King gelernt. Der hat damals in der Bürgerrechtsbewegung in Amerika seinen Gemeinden gesagt, habt immer eine Zahnbürste einstecken, zum Zeichen dafür, ihr seid bereit, auch mal das Quartier für kurze Zeit zu wechseln. Wir müssen bereit sein. Ich erinnere mich, wir haben damals, das ist nun bald 20 Jahre her, in unserem Jugendgottesdienst, als Fritz Müller bei uns war, das Lied gesungen, hast du deine Zahnbürste mit dabei? Da gab es damals so ein Lied. Wir haben damals die Bilder gesehen aus der Bürgerrechtsbewegung, wie mit Wasserwerfern gegen die Neger vorgegangen ist. Wir haben es nicht geglaubt, wir haben es uns nicht vorstellen können. Und ich habe gestern in die verzweifelten Gesichter von jungen Menschen gesehen, die zu mir gekommen sind und die es erlebt haben, die es nicht fassen konnten, dass so jetzt mit uns gesprochen wird. Leute, wir sind in großer Not. Auch wenn in diesen Tagen immer wieder die Befürchtung ausgesprochen wird, dass die Gewalt noch schlimmer wird und dass es vielleicht zu Blutvergießen kommt. Wo sind wir denn hingekommen, dass wir Blutvergießen befürchten müssen, mitten in unserem Land, auf den Straßen unserer Städte? Wir sind an einem Punkt unserer Geschichte angekommen, wo jeder, oder sagen wir mal fast jeder, sieht, dass es so nicht weitergehen kann. Wir brauchen einen Neuanfang und die Bibel sagt uns, wie das funktioniert. Missstände nennen und Schuld bekennen. Und nur so kommt es zu einer Veränderung. Leute, Veränderung. Veränderung, das ist ein Zeichen von Leben. Wo keine Veränderung mehr stattfindet, da kann man nur noch den Tod registrieren. Unser Bekenntnis, das heißt, nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Wer das glaubt und mitsingen will, der kann jetzt aufstehen.
Auf mich ein, bis ich den Halt verliere.
Doch ich steh wieder auf.
Ich werde abgeschossen, fliege vor die Tür. Doch ich steh wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Was uns bedrückt, das ist die eigene Bitterkeit, doch wir stehen wieder auf. Uns macht verrückt die Angst in dieser großen Zeit, doch wir stehen wieder auf. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Die Umgefallenen, die Stummen bitten wir, kommt doch! Gebt euch nicht selber auf, noch brauchen wir euch hier, kommt doch!
Steht wieder auf.
Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Nach Tod und Dunkelheit siegte das Licht. Wer jetzt an den Auferstandenen glaubt, fürchtet sich nicht. Sie legen uns aufs Kreuz, es geht mit uns bergab. Doch wir stehen wieder auf. Sie legen uns am Schluss als Tote in ein Grab. Doch wir stehen wieder auf.